Schlitter nicht hinein in die Veränderung, sondern mach eine gute Diagnose deiner jetzigen Organisation. Ja, was sind die Stärken? Was soll beibehalten werden? Wo sind kulturelle Merkmale, die hinderlich förderlich sind? Alles, was wir unter einer guten Diagnose im Change Management verstehen, sollte vorher stattfinden, damit dann die Maßnahmen, die aufgesetzt werden, nicht willkürlich erscheinen, sondern auch immer wieder eingebunden sein können in eine Erzählung.
Stellen Sie sich vor, Sie sind Vorstandsmitglied eines Unternehmens und investieren mit Ihren Kollegen zusammen Millionen in eine Transformation. Neue Strategie, neue Struktur, sogar neue Prozesse und die Software wurden installiert. Und 2 Jahre später stellen Sie fest, fast nichts hat sich wirklich verändert. Willkommen in der Realität vieler Change-Projekte. Und eine dramatische Zahl gleich dazu. Rund 70%, so zeigen Untersuchungen, aller Change-Vorhaben scheitern. Besonders paradox, die Buchläden sind voller Lehrbücher. Es gibt Methoden und Frameworks ohne Ende. Seit Jahren kommen fast monatlich neue Studien über Change Management heraus und trotzdem bleibt Veränderung offenbar ein ziemlich riskantes Unterfangen, denn die 70%-Quote hält sich wacker. Stellt sich also die Frage, was braucht Veränderung eigentlich, damit sie wirklich gelingt? Darüber spreche ich heute mit einer der vielleicht profiliertesten Expertinnen für Führung in Deutschland. Sie ist Honorarprofessorin für Führung und Transformation an der TU in München, Mitherausgeberin der ZOE, der Zeitschrift Organisationsentwicklung, und sie ist Mitbegründerin und Partnerin von A47 Consulting. Heute bin ich auf Visite mit Professor Dr. Brigitte Winkler. Hallo, liebe Frau Winkler, schön, dass Sie da sind.
Ja, schön, dass ich da sein darf. Freut mich sehr.
Frau Winkler, Sie beschreiben und kommentieren Change-Prozesse ja nicht nur in der ZOE. Sie begleiten ja selbst viele Transformationen seit vielen Jahren. Gibt es eigentlich ein markantes Ereignis, was Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist?
Also ein Erlebnis, das ich hatte und das wahrscheinlich auch repräsentativ ist für viele Transformationsprozesse, das war eine Begleitung von einem größeren Industrieunternehmen. Da war eigentlich alles sehr gut vorbereitet vom Top-Management. Es gab eine Roadmap, strategisch war es gut durchdacht. Es gab eine klare Vision, ne, und zahlreiche Projektstrukturen. Aber irgendwie ist der Funke nicht übergesprungen auf das mittlere Management und es gab dann auch Gerüchte in der Organisation, ne, und eine Skepsis, die spürbar war. Und ich habe dann mit den Menschen gesprochen und ich habe sehr schnell gemerkt, dass das Problem eigentlich nicht an dem Konzept lag, sondern an der Unsicherheit und an der letztendlich auch Unklarheit, wie eigentlich jetzt die neuen Strukturen auch Auswirkungen haben auf die Menschen, die dort tätig sind. Und da hatten die Führungskräfte, gerade die mittleren Führungskräfte, hatten natürlich Sorge um ihre eigene Rolle, um ihre Expertise und schlicht auch darum, ob sie in der Organisation nochmal gebraucht werden. Und da hat natürlich geholfen, und das ist, denke ich, eine gute Erkenntnis, ne, dass oftmals so ein Change-Prozess auch eine Identitätsarbeit benötigt. Das heißt, ja, wir müssen Gesprächsräume schaffen, wo genau diese Fragen miteinander diskutiert werden. Ne? Was bedeutet die Veränderung jetzt eigentlich für die Führungskräfte persönlich? Wie sind die Prozesse der Personalstruktur gedacht? Wovor haben sie Respekt? Wie arbeitet man auch miteinander im Top-Management vertraulich zusammen, damit da auch eine gemeinsame Fläche entsteht, ne? Der Resonanz und der Ground Rules, auf die man sich verlassen kann.
Sie sprechen was Wichtiges an. Die Methoden offenbar sind ja nicht das eigentliche Problem, sondern wenn man die Neurobiologie auch befragt, wird deutlich, dieser Energiesparmodus, den unser Gehirn hat, im Sinne sich zu schützen vor Veränderung, bedeutet nichts anderes, und das ist ja eigentlich eine kluge Schutzfunktion, eben neurobiologisch, bedeutet aber Skepsis und Abwehr. Und das hat gar nichts mit innerem Unwillen zu tun, sondern das ist schlichtweg neurobiologisch erstmal so programmiert, dass unser Gehirn alles will, nur nicht Veränderung und schon gar nicht schnelle Veränderung. Die Frage ist, was bedeutet das denn eben für das Aufsetzen eines Change-Prozesses.
Es gibt ja den schönen Spruch, dass Leute eigentlich nicht Veränderungen widerstehen, ne, sondern sie widerstehen der Tatsache, dass sie von anderen verändert werden. Und ich glaube, diese Kontrolle und dieser Kontrollverlust, ne, der dann wieder als Unsicherheit benannt wird, der macht natürlich etwas mit uns. Ne. Wir wollen uns schützen, wie Sie sagen, und wir wollen auch die Zukunft in gewisser Weise vorhersagen können. Ne. Sonst haben wir eben negative Reaktionen, die ausgelöst werden. Kotter hat es ja auch so schön ausgedrückt. Ne? Es gibt das Survive-System und es gibt das Thrive-System. Survive bedeutet, hier möchten wir die Sicherheit des Überlebens, ja, für uns klar machen. Und das Thrive-System, das ist eigentlich das System, das bei Veränderungen aktiviert werden muss. Die Lust an Veränderung, ne? Die Aufbruchsstimmung, auch das Zutrauen, dass die Veränderung managebar ist.
Ja, absolut. Ich mag kurz teilen, was ich noch beobachte in Change-Prozessen. Ich beobachte, dass in vielen Organisationen noch sehr linear vorgegangen wird. Also ich sehe unglaubliche PowerPoint-Folien und viele glauben, man müsse es alles nur gründlich planen und dann würde es klappen. Also als Systemiker irritieren mich diese linearen Ursache-Wirkungsketten, die da immer noch unterstellt werden, unter dem Motto, ich kann voraussehen und systematisch planen, wie ein Change abläuft. Und da, glaube ich, liegt auch der Hase im Pfeffer. Wie sehen Sie denn das aus Ihrer Erfahrung? Sie sind ja auch Systemikerin, oder?
Ja, absolut. Also ich denke systemisch. Ich weiß nicht, ob ich mich als Systemikerin bezeichnen würde, ne? Weil ich tatsächlich auch als Psychologin noch andere Theorien mit ins Feld ziehe, wenn ich über Veränderung nachdenke. Aber das ist genauso, wie Sie sagen, ne? Analyse, Konzept, Umsetzung, Ergebnis, so sind wir gewöhnt, quasi rational zu denken. Jetzt haben wir aber das Problem, dass Organisationen soziale Systeme sind und eine kleine Intervention eine große Wirkung haben kann und manchmal diese Wirkungen auch gar nicht vorhergesehen werden können. Das heißt, wir müssen eigentlich viel mehr in Experimenten denken. Wir müssen viel mehr daran denken, dass eine Strategie nicht einfach gesetzt wird, sondern sich emergent aus vielen, ja, Diskussionen ergibt und dass wir das Prozessdenken ansetzen sollten. Ne? Also ich denke, statt Masterplan Experimente zu verwenden, ist wesentlich sinnvoller. Und Pilotprojekte, Lernschleifen, iterative Rückmeldeformen, ja, gehören dazu, dass man eine Veränderung dann auch im sozialen System so verankern kann. Und was wir halt im sozialen System brauchen, das sind Kommunikationsräume, also Reflexionsräume, Kommunikationsräume, in denen die Interventionen der Veränderung immer vorgedacht werden können, in ihren Wirkungen, und dann aber auch Rückmeldeschleifen entstehen, was war jetzt die tatsächliche Wirkung. Ne? Also man könnte fast sagen, dass eine Transformation weniger wie ein Bauprojekt, ja, geleitet werden muss, sondern eher wie ein Ökosystem gepflegt werden muss. Ne? Das ist natürlich eine große Herausforderung an die Change Manager, in diesen Kategorien unterwegs zu sein. Deswegen brauchen gute Change Manager einfach auch sehr, sehr gute soziale Antennen, ja? Weil sie sonst einfach wichtige Bewegungen nicht mitbekommen.
Da kommt mir ein Artikel in der aktuellen Zeitschrift für Organisationsentwicklung in den Sinn. Da beschreiben Professor Michael Müller und Christine Erlach das Phänomen, dass viele Führungskräfte ein binäres Denken im Sinne von Mindset ist richtig oder falsch oder eine Haltung ist gut oder nicht gut. Und sie empfehlen dort eine sogenannte Haltung des Inaktanzgehens, um überhaupt flexibel zu sein, auf Veränderungen zu reagieren. Können Sie das noch einmal näher bringen?
Also das ist ein wunderbarer Artikel, finde ich, der auch nochmal neue Welten öffnet. In Aktanz gehen, meinen die Autoren, bedeutet, dass man sich dessen bewusst wird, was eigentlich Schwere und Belastung in einen Change-Prozess bringt. Ne? Und umgekehrt sollte natürlich die Folge sein, dass man Leichtigkeit, Spaß, ja, in einen Change-Prozess bringen sollte. Und da schlagen die Autoren vor, proaktiv im Sinne des Story-Listenings, Personen zu befragen und sie auch dahingehend zu befragen, was beschwert eigentlich jetzt die Veränderung, ja, was ist Ballast, den man abwerfen müsste und was sind Dinge, die quasi auch die Veränderung beschleunigen könnten oder leichter machen könnten. Die Autoren sprechen ja auch von den sogenannten Störnarrativen. Das kennt jeder von uns, ne? Ein Störnarrativ, ne? Dass man sagt, es hat doch noch nie geklappt, ne? So viele Projekte sind bei uns gescheitert, das denken sich die Top-Manager immer so leicht, aber die Umsetzung ist denkbar. denkbar schwer. Ja, solche Störnarrative beschweren natürlich auch eine Veränderung, nicht nur verbal, sondern auch motivational. Und diese Störnarrative oder die belastenden Elemente aufzudecken, auch zu schauen, wie kann hier für Entlastung gesorgt werden, ne? Wie können auch Dinge verändert werden im Change, sodass diese Belastungen einfach gar nicht auftauchen, ne? Sondern dass Bewegung leichtgängig wird. Das ist eigentlich so der Kern dieses In-Akzanz-Gehens, wo wir wieder das Mittel der Kommunikation natürlich haben, aber auch des Erforschens der Organisation. Was ist jetzt eigentlich für die Veränderung hinderlich? Ja? Wenn Sie so wollen, ist es eine Weiterentwicklung der Kraftfeldanalyse, ne? Dass man förderliche, hinderliche Faktoren vordenkt, aber hier tatsächlich auch nochmal das Thema Leichtigkeit, Leichtgängigkeit der Veränderung nochmal stärker in den Mittelpunkt Change-Denkens bringt. Und das ist oftmals auch für Mitarbeitende sehr entlastend, ja, wenn man deren Belastungen einfach anerkennt und überlegt, wie können wir es leichter machen. Denn Change-Projekte kommen ja meistens on top dazu, ja, zusätzlich zu dem, was im Tagesgeschäft schon herausfordernd ist. Da braucht man eine Form von Entlastung, ne? Sonst funktioniert das Ganze nicht und führt zu einer Überlastung.
Sie sagen es gerade, die meisten unterschätzen, glaube ich, den Aufwand von Change-Prozessen. Da wird etwas aufgesetzt und man meint, und das wird, glaube ich, nicht bewusst und vielleicht auch aus Angst, sofort Widerstand zu bekommen, nicht ehrlich kommuniziert. Man meint es dann neben dem Tagesgeschäft mal ebenso bei, nebenbei mitmachen zu können. Ich übersetze aber, dass wenn man sich ehrlich machte, Konjunktiv, würde das nicht eigentlich bedeuten, wer echten Change will, muss eigentlich kurzfristig sogar Produktivitätsverzicht einkalkulieren?
Es kommt darauf an, wie stark die Personen, die den Change treiben, auch im Tagesgeschäft involviert sind, ne? Also letztendlich strebt jeder Mensch nach Stabilität. Das heißt, eine Veränderung produziert immer diese Irritation, ne? Die Stabilität kann nicht aufrechterhalten werden. Das erfordert von uns natürlich Energie. Das heißt, wir müssen als Organisationen tatsächlich beides mitdenken, ne? Wo brauchen wir unbedingte Stabilität, um unsere Kernfunktionen aufrechtzuerhalten? An welcher Stelle entsteht die Innovation und das Vordenken und Vorexperimentieren für neue Wege? Beides zusammen geht nicht durch die gleichen Personen, ne? Man kann dann gegenseitige Soundingboards einrichten, die quasi eine Verbindung zwischen Innovation und dem Kerngeschäft herstellen. Aber man muss sicherstellen, dass Personen eben nicht durch diese Gleichzeitigkeit den einen Job nicht richtig machen können und den anderen Job nicht richtig machen können. Insofern dieses ambidextre, ja, Denken, das ja Tuschmann auch immer wieder betont hat, ne? Zweigleisig denken, zweibeinig denken ist sehr wichtig für die Organisation. Und nicht zu vergessen, Stabilität. Ja, Stabilität befördert Veränderung. Ne? Wenn ich weiß, was muss unbedingt gleich bleiben, hilft es auch Menschen, die Veränderung mehr zu umarmen, ja, und zu sagen, an der Stelle bleiben wir gleich, aber an der Stelle braucht es für uns eine Veränderung, ne? Ein nach vorne denken. Und das übernehmen bestenfalls die Personen, die dafür geeignet sind, um dann eben auch diese Innovation kreieren zu können.
Eine Möglichkeit, Change, glaube ich, relativ früh involvierend aufzusetzen. Damit habe ich gute Erfahrungen gemacht, sind diese sogenannten, ich nenne die mal Change Coordination Teams. Das hat ja auch Kotter beschrieben als sogenannte Guiding Coalition, um eben möglichst auf breiten Schultern cross-funktional so etwas zu denken und nicht nur top-down zu sehen. Welche Erfahrung haben Sie mit so einem Gremium wie dieser Change-Koordinationsgruppe?
Kotter hat natürlich was ganz Wichtiges geschaffen. Mit dieser Guiding Coalition hat er einen Begriff in die Welt gesetzt, der, wenn ich den verwende in meiner Beratungsarbeit, zum Beispiel bei Top-Management-Teams, schon allein durch das Aussprechen die Realität verändert. Ja, weil viele Top-Management-Teams sind ja nicht eine Guiding Coalition. Ne? Jeder hat seinen eigenen Verantwortungsbereich. Ne? Jeder versucht, die meisten Ressourcen für sich und seinen Verantwortungsbereich zu generieren. Aber diese Guiding Coalition bedingt natürlich dieses Wort, dass man sich quasi einig ist, ne? In den Zielrichtungen, in der Art, wie man die Veränderung treiben möchte. Und insofern ist es natürlich ein wunderbares, ja, Sprachmoment, das Kotter uns da gegeben hat. Jetzt so ein Coordination-Team sollte natürlich von vornherein für sich festgelegt haben, dass es sich als solches versteht. Ne? Da braucht man natürlich auch Ground Rules. Wie machen wir die Veränderung zusammen? Aber es sollte natürlich auch ein Gremium sein, das jetzt nicht haarklein in der Umsetzung ist, sondern verstanden wird als Sponsoren des Changes. Die helfen, Energie für den Change in der Organisation zu halten. Die helfen, Multiplikatoren auch auszubilden, ja, die quasi die Change Story und die Umsetzung gewährleisten können. Sie sollten eine Entscheidungskomponente auch in ihrem Team haben, also dass sie entscheiden können, was braucht jetzt welches Teilprojekt, ja, auch an Ressourcen oder an Entfernung von Belastungsfaktoren. Und da eben Change so kompliziert ist und aus Strategie, Prozessen, Kultur, Technologie, ja, besteht, oftmals sind es ja Dinge, die zusammenhängen, muss dieses Team auch so aufgestellt sein, dass diese verschiedenen Perspektiven auch miteinander gedacht werden können. Also die Aufgabe von dieser Change Coalition ist natürlich, die Energie im System zu mobilisieren, Hindernisse zu beseitigen und im Sinne von wirklichen Projektpromotoren, ja, Change-Projektpromotoren, da anzusetzen, wo ein Projekt auch wieder neue Impulse braucht. Ne? Das fängt da an, dass die Projektstruktur besetzt werden sollte mit Personen, die genügend Energie und Zeit haben, tatsächlich auch die Veränderung zu verfolgen, und hört da auf, wo man auch miteinander Erfolge feiert, ja, die Quick Wins sichtbar macht, weil sonst eben zu schnell auch in Projekten der Atem ausgeht. Ne? Das ist schon sehr, sehr wichtig, um die Energie halten zu können.
Veränderungen sind doch letztendlich auch organisationale Lernprozesse. Ne? Kann man das sagen, dass ein Change-Prozess im Grunde genommen ja heißt, Altes verlernen, Neues dazulernen? Was braucht es denn aus Ihrer Sicht, Sie sind ja auch Psychologin, was braucht es, damit Menschen nicht wirklich nach ein paar Wochen schon wieder in die alten Gewohnheiten zurückfallen?
Wir haben da ja auch einen sehr schönen Artikel von Herrn Veeth bei uns in der neuen Ausgabe der Organisationsentwicklung, der quasi das Thema Change-Prozess als neuer Lernprozess tituliert. Und jetzt ist noch nie ein Change-Prozess an der Strategie gescheitert. Ne? Meistens sind die Strategien ja sehr klug durchdacht. Das haben sich sehr viele Analysten Gedanken gemacht, Daten gewälzt, sondern es scheitert immer an der Umsetzung. Ne? Und für Menschen, die quasi jetzt allgemein gesprochen eine Veränderung neu in ihren Arbeitsalltag integrieren müssen, bedeutet es natürlich auch, neue Habits zu entwickeln. Der Verhaltensforscher James Clear hat ja das schöne Buch geschrieben, Atomic Habits, ne? Wo er sozusagen auch sagt, dass letztendlich neues Verhalten nicht durch die individuelle Veränderung entsteht, sondern durch die Veränderung der Systeme und der Umgebung und weniger eben durch die guten Vorsätze. Und das heißt natürlich, es gibt Workshops, Trainings, es gibt immer wieder neue Leitbilder in Organisationen, und dann sieht man wieder, dass alles beim Alten bleibt, wenige Monate später. Und das passiert, weil eben die alltäglichen Strukturen gleich geblieben sind. Ne? Es hat keine Veränderung stattgefunden, und neue Gewohnheiten müssen in den Alltag integriert werden und auch im Alltag wiederholt werden können. Also ein neues System muss ich erlernen und in meinen Alltag integrieren. Zweitens brauche ich Strukturen, die neues Verhalten unterstützen, entweder neue Meetingformate oder auch neue Entscheidungsprozesse oder auch neue Incentivierungen, die aufgebaut sind, um eben das zu unterstützen, was im Alltag neu gelernt werden soll. Und es braucht auch eine Veränderung der sozialen Normen. Wir achten sehr stark drauf, was machen denn andere? Ne? Also was tun andere, was tun die Führungskräfte jetzt anders? Ne? Wie verhalten sich andere im Alltag? Und das wollen wir natürlich auch sehr gerne dann in unseren Alltag integrieren, und damit verändern sich dann auch langfristig die Gewohnheiten, zumal wenn dann Erfolgserlebnisse sichtbar sind, wenn aber die neuen Prozesse meinen Alltag komplizierter machen, ja, und auch meine Ergebnisse schlechter machen, dann werden sie nie in den Alltag integriert. Ne? Da muss man wieder Umgebungen schaffen, dass eben die größten Bugs behoben werden und dann tatsächlich auch effizienter agiert werden kann.
Ja.
Ich möchte auch nochmal ansprechen, dass Führungskräfte natürlich auch Modellfiguren sind. Ne? Die leben vor, welche Veränderungen sind denn erwünscht. Sie leben es vor, also Edgar Schein hat da ja wirklich gute Kenntnisse geschaffen, sie leben es auch vor durch die Incentive-Systeme, durch die Beurteilungssysteme, durch die HR-Systeme, die sie einführen, aber auch durch die Besetzungen von Führungspositionen und Beförderungsentscheidungen. Wenn da die sozusagen Personen wieder befördert werden, die eigentlich das Alte repräsentieren und nicht quasi quasi den neuen Weg mitmachen, dann manifestiert man eigentlich, dass die Organisation genauso weiter funktioniert wie bisher, obwohl man etwas anderes intendiert hat. Ne? Also oftmals ist es so, dass Transformationen gar nicht an der Einsicht scheitern, sondern dass eben diese Alltagsroutinen wie bisher fortgeführt werden. Und das ist eigentlich das Drama, weil die Alltagsroutinen sind durchaus veränderbar.
Also der Appell, an der immer wieder gehört wird, Mindset muss sich ändern, ist dann eben auch eine Illusion, wenn die Strukturen bleiben. Das kann man zusammengefasst, ist das,
absolut,
was Sie gerade sagen.
Absolut. Personen orientieren sich an Strukturen und an Incentives. Das ist sehr klar nachgewiesen. Ne? Und dadurch kann man natürlich viel Bewegung in Systeme bringen. Also Sie kennen ja das schöne Beispiel, das schöne Nudging-Beispiel am Amsterdamer Flughafen. Ne? Dadurch, dass man eine Fliege an die männlichen Pissoirs gesetzt hat, ne? Hat sich offensichtlich der Reinigungsaufwand sehr verringert. Ne? Das ist eine kleine Veränderung, ja, an einer Umgebungsvariable, die aber große Folgen hatte.
Übersetzen wir doch mal die Fliege. Was ist denn die Fliege bei einem Change-Prozess, der offenbar, um den Begriff zu nehmen, Widerstand bei vielen auslöst? Wo müsste welche Fliege wohin geklebt werden?
Also es ist dann wahrscheinlich nicht eine Fliege. Ne? Man muss natürlich sehen, ist es ein Nichtverstehen des Changes? Ne? Also muss man nochmal die Hintergründe, den Sinn erläutern. Ist es ein Nicht-Mittragen des Changes? Da muss man auf die Ursachen gehen. Wo fühlen sich Leute bedroht? Ne? Was ich anfangs auch in meinem Beispiel benannt habe. Ne? Wo sind Sorgen möglicherweise auch am sozialen Status, den man verlieren könnte? Und dann muss man sich anschauen, ist es auch ein Nicht-Können. Da wären wir wieder bei dem Thema der Lernprozesse, die ich aufsetzen muss. Ne? Und dieses Zusammenspiel von Nicht-Verstehen, ne? Nicht-Mittragen und Nicht-Können, dieses muss ich aufklären über Gespräche. Da hilft kein Weg, ne? Über überzeugende Narrative, aber auch über die Möglichkeit der Mitgestaltung, ne? Dass ich sozusagen auch wieder die Kontrolle über den Prozess selber herbeiführen kann, ne? Indem ich einbezogen werde, da wo es mich persönlich betrifft.
Wie sind denn Ihre Erfahrungen im internationalen Kontext? Ich bin viel in Asien, wir arbeiten bei Reflacta viel im internationalen Umfeld. Und ich sag mal, meine Erfahrung ist, dass viele Dinge, die wir hier als Goldstandard definieren, Feedbackschleifen geben, andere mitzunehmen, Entscheidungen auf der untersten Ebene zu encouragen, also zu unterstützen und zu erlauben. Das klingt alles sehr schön in unserer sogenannten globalen westlichen Welt. Das stößt aber im südostasiatischen Hierarchieraum sehr schnell an Grenzen. Haben Sie da Empfehlungen? Wie sind Ihre Erfahrungen dort?
Ja, also ich teile da Ihre Erfahrungen. Wir haben halt leider die Situation, dass viele Studien über das Thema Change Management im westlichen Raum, vor allem im angloamerikanischen Raum, entstanden sind. Und da eigentlich immer davon ausgegangen wurde, dass es so eine Kultureinheitlichkeit gab. Ne? Aber schon, wenn amerikanische Firmen versuchen, in Deutschland ihre Prozesse und Funktionen überzustülpen, dann scheitern sie meistens schon am deutschen Arbeitsrecht, ne? Und an der Mitarbeiterbeteiligung, ja, die hier im Arbeitsrecht festgeschrieben ist, und auch an der Mitbestimmung. Also das heißt, wir müssen die kulturellen Faktoren absolut berücksichtigen, wenn wir in anderen Ländern quasi Change-Projekte vorantreiben. Jetzt haben Sie angesprochen, ja, Führungskräfte agieren natürlich auch anhand ihrer kulturellen Normen. Ne? Also die Kultur normt viel mehr unser Verhalten als sozusagen eine Organisation. Das hat ja damals schon Hofstede nachgewiesen, ne? Mit seinem schönen Buch Software of the Mind. Also die kulturelle Prägung, die wir in uns haben, beeinflusst natürlich, welche Erwartungen wir an Führung haben. Da ist möglicherweise in den asiatischen Kulturen auch ein stärkerer Top-Down-Ansatz einfach akzeptierter, wird sogar erwartet von der Führung, dass sie noch mehr die Orientierung vorgibt. Ne? Und solche Themen muss man natürlich im interkulturellen Raum sehr stark berücksichtigen. Deswegen ist jeder, der im interkulturellen Raum Change Management begleitet, ist sehr zu empfehlen, dass diese Personen tatsächlich auch für sich ein interkulturelles Training vorab vornehmen.
Also ich führe grundsätzlich diese internationalen Change-Prozesse immer mit einem interkulturellen Erfahrungslernen zusammen. Also das kann man super auch sehr kreativ machen. Da gibt es tolle Methoden, das hatte ich auch in einem anderen Podcast mit dem Bernhard Vierling schon mal beschrieben. Das ist ein Künstler, den ich mitgenommen habe nach Asien. Und wir haben also dann mit chinesischer Tinte auf großen Papieren beispielsweise Icons, die persönliche Werte vermittelt haben, schnitzen lassen, auf kleinen Speckstein stempeln und dann die Menschen immer am Ende eines Tages so ein kreatives Arbeiten an einer Collage moderiert, wo sie also miteinander was geschaffen haben und dadurch also auch eine Faszination, eine spielerische Zugangsmöglichkeit haben, diese Vision praktisch zu visualisieren, also im Sinne eines Bildes, was entstand gemeinschaftlich, wo die individuellen Icons gestempelt wurden und eine große Fläche mit einem kollektiven, kreativen Prozess entstand. Und das hat ganz stark etwas verankert, wo ich glaube, vielleicht sogar, da waren ein, zwei Deutsche dabei, aber ich glaube, das ist etwas, da bin ich nicht sicher, ob das in den USA funktionieren würde, weil die ticken anders. Da ist viel mehr Effizienzsuche. Mhm. Dieses gemeinschaftlich kreative, spielerische, da fand ich faszinierend, dass das in China und in Japan und in Singapur sehr, sehr gut ankam.
Also finde ich sehr schön, dass Sie das gemacht haben, weil es ist ja so schwer, über Kultur zu sprechen. Also Kultur, die jemand eingehaucht hat, ja, impliziert hat, hier eine Sprache dafür zu finden. Wir hatten auch bei einem Fusionsprozess, wo zwei Kulturen zusammengekommen sind, hatten wir in Teamentwicklungen, wo quasi gemischte Teams dann auch zusammenkamen, von der einen und von der anderen Organisation, immer solche spielerischen Elemente eingebaut. Und da kamen ganz erstaunliche Werke raus. Wir haben das dann in Form von Bildern quasi, die gemalt wurden. Ne? Man sollte die eigene Organisation so malen, dass auch die Organisationskultur zum Tragen kommt. Und wenn dann zwei Bilder nebeneinander stehen, ja, einmal wird eine Organisation als Experimentierraum mit Labor-Utensilien, die dampfen und rauchen, wo quasi Personen miteinander im Gespräch sind, gezeichnet. Ja? Und in der anderen Organisation, im anderen Teil der Mitglieder der anderen Organisation, wird die Organisation als durchgetaktetes technisches, relativ kühles Haus gezeichnet, dann wissen Sie, wo quasi eigentlich auch die kulturellen Konflikte entstehen können. Ne? Die eine Organisationseinheit ist sehr stark strukturiert, ne, und gewöhnt, ja, eigentlich für alles Prozesse zu haben. Die andere Organisationseinheit, ja, bestehend aus den anderen Teammitgliedern, ist eigentlich gewöhnt, auszuprobieren, ne, und im Prozess dann etwas zu entwickeln. Da muss man dann tatsächlich auch gemeinsam miteinander verankern, ja, was ist best of both, ne? Ohne dass eine Organisationseinheit sich völlig verändern muss, ja, weil sie zur anderen Organisationseinheit dazukommt.
Ja.
Also ich halte sehr viel von diesen Methoden, ne, die etwas verbildlichen, was so schwer auszudrücken ist.
Ich glaube auch, meiner Erfahrung nach, gerade diagnostisch, manchmal diese sogenannten Mitarbeiterumfragen, sie sind zu kognitiv und bringen eigentlich das eher Erwartbare. Ja? Und dieses Arbeiten mit Kreativen, mit diesen Bildern, diagnostisch aufzunehmen, was ganz unbewusst skizziert und gemalt wird. Und das zu interpretieren, kann manchmal sehr viel mehr hervorbringen und so einem Change-Prozess genau das auch an Lust. Und Sie haben das eingangs gesagt, wenn die Leute da eben Lust drauf haben und mitmachen können und es nicht so schwer ist, da sind wir wieder bei der Leichtigkeit. Ich glaube, dann wird sowas auch zugänglich.
Absolut, ja. Und die spielerischen Methoden machen ja auch eines, ne? Keiner ist ja in der Organisation der perfekte Künstler oder die perfekte Künstlerin. Ne? Es öffnet ja auch einen Raum, wo man miteinander in Kontakt kommt, wo man miteinander lacht, ne? Wo man auch zuhört, sich zuhört, weil man das Bild vielleicht von sich aus gar nicht interpretieren kann. Ne? Und das gibt natürlich dann schöne Voraussetzungen, dass man sich auch in anderen Themen der Unterschiedlichkeit besinnt und sich besser zuhört, ne? Und auch nochmal hinhört. Was ist denn der Vorteil, wenn ihr so vorgeht, was für uns völlig fremd ist? Ja?
Ja, Frau Winkler, wir nähern uns schon dem Ende. Ich mag noch einen letzten Tipp von Ihnen mal haben. Wenn Sie einem Vorstand, der mal angenommen, morgen steht eine große Transformation an bei einem mittelständischen Unternehmen, international aufgestellt. Wenn Sie einen einzigen Rat mitgeben dürften, welcher wäre das?
Schlitter nicht hinein in die Veränderung, sondern mach eine gute Diagnose deiner jetzigen Organisation. Ja, was sind die Stärken? Was soll beibehalten werden? Wo sind kulturelle Merkmale, die hinderlich förderlich sind? Alles, was wir unter einer guten Diagnose im Change Management verstehen, sollte vorher stattfinden, damit dann die Maßnahmen, die aufgesetzt werden, nicht willkürlich erscheinen, sondern auch immer wieder eingebunden sein können in eine Erzählung. Ne? Was ist jetzt wichtig? Ja? Woher kommen wir? Und viele Führungskräfte denken halt immer in Zeiträumen, die relativ eng sind und denken sofort über Maßnahmen nach, ne? Und kommen zu wenig in diesen Punkt, wo sie sich wirklich mit der Organisation beschäftigen.
Liebe Frau Winkler, zum Abschluss, wie häufig in meinem Podcast, ich fange einen Satz an und aus dem Bauch beenden Sie ihn. Ja? Wenn ich sehe, wie Organisationen heute Veränderungen angehen, denke ich mir manchmal,
wenn du schnell sein willst, gehe langsam. Das ist natürlich kontradiktorisch zu der Schnelllebigkeit der Zeit, ja, aber es braucht diese Räume, diese Reflexionsräume, diese Diskussionsräume.
Ein ganz wichtiger Punkt. Mein zweiter Satz. Viele Unternehmen glauben, sie machen Veränderung. Dabei machen sie in Wirklichkeit nur
neue Organigramme.
Letzter Satz. Mal angenommen, ich, also Sie, aus Ihrer Sicht, müsste mich nochmal komplett neu erfinden und ein ganz anderes berufliches Pferd satteln. Dann hätte ich Lust?
Also mir ist diese Frage tatsächlich schon oft selber gekommen. Ja, was hätte ich machen können, wenn ich mein Leben nochmal neu leben könnte? Und also ich kann für mich sagen, ich glaube, ich bin genau da angekommen, was ich gut kann. Und es ist natürlich jetzt mit den über 30 Jahren Erfahrung ist so viel passiert. Mir macht mein Beruf immer noch super Spaß. Ich lerne so viel dazu. Ich habe so tolle Kunden, Kollegen. Also ich würde da ungern was anderes machen. Ich würde halt ganz gerne die Zeit, die ich habe, verdoppeln können. Das wäre super, ne? Damit all das, was in meinem Leben Bedeutung hat, untergebracht werden kann. Aber so groß anderes würde ich gar nicht machen wollen. Ne? Ich würde es tatsächlich noch mehr machen wollen, aber halt meine Freunde, meine Familie, meine musikalischen und künstlerischen Tätigkeiten nicht vernachlässigen wollen dabei.
Toll. Also man hört es raus, das Strahlen. Ich sehe es jetzt auch, weil Sie sitzen mir gegenüber. Liebe Frau Winkler, ich danke Ihnen sehr. Es war ausgesprochen interessant und ganz spannend. Danke Ihnen für die tiefen Einblicke hier zum Thema Change und herzlichen Dank für Ihre Zeit heute. Schön, dass Sie da waren beim CoachDoc-Interview.
Gerne, vielen Dank.
Das war's für heute. Auf Visite war ich mit der Professorin Brigitte Winkler der TU in München. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich aufs nächste Mal. Sage Tschüss, bis bald. Ich bin Kai Kochmann.